Also auch einen guten Morgen meinerseits allen. Ich wollte euch mal sagen, ich finde das eine klasse Idee, abends noch in Kleingruppen zu vertiefen, was wir vormittags hatten. Ich habe auch für den Teil heute Vormittag dann zwei Fragen, die ich dann aber erst heute Abend mitteile, weil wir sind ja alle vergessliche Menschen. Wollte ich nur schon mal sagen, also es gibt dann wieder zwei konkrete Vorschläge. Das ist ja kein Muss, man kann sich auch über anderes austauschen vom Vormittag. Aber es gibt zweimal ein kurzer Gedanke dazu. Dann ist mir noch ganz wichtig, euch einzuladen heute in 4 Wochen. Das ist der 29. Oktober, 15 Uhr Lob- und Dankfeier der Barmer Zeltmission. Der Hauptort wird Rempesgrün sein im Vogtland. Wir streamen von dort. Es gibt, wie das Neudeutsch heißt, ein Watchpoint in Rehe, aber im Gemeindehaus, also nicht im Gästehaus, sondern im Gemeindehaus in Rehe. Wer also Begegnung und Gemeinschaft mit Menschen haben möchte, geht dorthin. Dort gibt es auch Mitarbeiter der Zeltmission. Es wird auch von Rehe was live sein und dann gestreamt werden. Oder du bleibst zu Hause und guckst dir das zu Hause an, wie ihr das wollt. 15 Uhr heute in 4 Wochen. Darf ich jetzt mal fragen, wenn ihr jetzt euch auf die Freizeit nicht vorbereitet hättet, sage ich mal, wer hätte spontan sagen können, ich weiß, wer Hiel ist? Danke für eure Ehrlichkeit. So ging es mir auch bis vor ein paar Jahren. Ja, dann denkt man immer, Mensch, der Kerl war doch 3 Jahre auf einer Bibelschule. Aber wisst ihr, eine Bibelschule ist lediglich ein Werkzeugkasten. Dann hast du den Werkzeugkasten, aber arbeiten, das musst du dann selber. Nee, Hiel kommt an einer Stelle nur einmal vor und er ist ein Negativbeispiel. Also heute lernen wir mal, wie man es nicht tun sollte, wenn man seiner Berufung nicht nachkommt, was dann sein kann. Und ich kam drauf durch ein Buch, das hat mir mal ein Freund zum Geburtstag geschenkt. In diesem Buch sind Lebensbilder der eher unbekannten biblischen Personen. Und deswegen heute wie morgen, also das sind Ideen, die ich dann aus diesem Buch auch entnommen habe. Okay, wir starten also mal und ich bitte doch jemand drum, die eine Stelle zu lesen, wo wir konkret seinen Namen erfahren. Die Stelle ist 1. Könige 16, Vers 34, wenn das bitte jemand liest. Ja, auch wenn wir nur an dieser Stelle von ihm erfahren, bin ich mir sicher, wir erfahren einiges über ihn und ich hoffe, dass wir uns bewahren lassen, was wir durch Hiel lernen. Jetzt geht der Vers los zur selben Zeit. Müssen wir uns kurz mit dem Hintergrund beschäftigen, wo wir uns da befinden. Im Grunde befinden wir uns zu der Zeit wie gestern beim Obadja. Ja, der gottlose König Ahab, er war an der Regierung ca. 874 bis 853 vor Christus und er tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle Könige vor ihm. Ja, also man könnte sagen, der schlimmste im Sinne von gottlos König. Dann heiratete er ja die Isebel. Und sie haben den Götzenkult mitgebracht, sie haben den Baal und andere fremde Götter angebetet. In Samaria wurde ihm sogar ein Tempel gebaut. Und Ahab ließ ein Aschera-Bild noch aufstellen. Ich gehe jetzt auf Isebel und die Götzen nicht ein, aus Zeitgründen. Es sagt uns einfach aus, es war eine total antigöttliche Zeit. Entschuldigt, wenn ich mich ein bisschen wiederhole von gestern, aber da geht mein Evangelistenherz auf. Ich tue mir schwer, oh Karl Ernst, jetzt sind wir aber in einer ganz gottlosen Zeit, ganz gottlos. Ich frage dann immer zurück, seit dem Sündenfall, wann war die Zeit gut? Oh, aber bei uns musst du wissen, da ist der Boden besonders hart. Also ich komme ja deutschlandweit rum, ich war auch schon im Ausland zu Evangelisationen, sind überall Sünder. Und überall, also ich habe noch nie Böden erwischt oder gefunden, die irgendwie weicher sind. Aber das war jetzt ein Evangelistenausflug, aber ihr habt mich eingeladen, tut mir leid. Also, dass es herausfordernd ist, für Kinder Gottes treu zu leben, Das ist eigentlich nichts Besonderes. Deswegen müssen wir an diesen ganzen negativen Dingen uns gar nicht aufhalten. Da passiert nichts anderes, wie dass die Schrift in Erfüllung geht. Die Dinge sind uns vorausgesagt und dann erleben wir gesellschaftliche Veränderungen wie im Moment und schon sind wir am Jammern. Ja, sag schon Gruß. Anstatt, dass wir erkennen, ja, Gottes Wort geht in Erfüllung. Und es ist ja nicht einfach, dass ihr mich bitte richtig versteht. Auch mir fällt es nicht immer leicht. Ich war als 17-Jähriger in Freiburg im Breisgau in der Fußgängerzone in einem Restaurant und war damals schon Christ. Und der Chef wusste das, der hat mich sehr provoziert. Ich hatte eigentlich am Wochenende immer frei, trotz Gastronomie, weil es war in der Fußgängerzone. Und da ist sonntags fast nichts los, weil die Geschäfte zu haben. Da hatte ich also am Wochenende oft frei. Und am Montag war die Begrüßung vor allen Wohnhöflin, ist dein Jesus-Akku wieder aufgefüllt. Und dann war die Situation wie folgt, dass das Telefon klingelte und es war ein unbeschriebenes Gesetz. Wer ans Telefon geht und der Chef wird erwünscht, der musste sagen, der Chef kann nicht. Tatsache war, der Chef hatte keine Lust. Und ich konnte lange Zeit verhindern, dass ich ans Telefon musste, aber dann war es soweit. Auf dem Weg zum Telefon ruft mir der Chef noch hinterher, Höflin, du weißt, was du zu sagen hast. Ich sage, ja, das weiß ich. Und dann sage ich am Telefon, kleiner Moment, der Chef ist gleich da. Ja, die Atmosphäre hinterher war nicht ganz spannungsfrei. Der hat mich wirklich zusammengestaucht wie nochmal was. Ja, in einer Zeit, Bereich Sexualität, wo es ja keine Hemmschwellen mehr gibt, alles ist möglich. Ja, und da bekommen wir wieder Hilfe auch von Gottes Wort. Also wir merken auch, wie Gottes Wort immer aktuell ist. Da sind wir jetzt circa 900 Jahre vor Christus und genau, man könnte meinen, wir sind heute. Dieser Hiel von Bethel, er trug einen Namen, den er nicht beachtete. Der Name Hiel, er wird verschieden ins Deutsche übersetzt, im Lexikon zur Bibel von Fritz Rienegger, bedeutet Hiel, mein Bruder ist Gott. Ist dieser Gott Israels wirklich auch Hiels Gott? Und wie wir noch sehen werden, tat er nämlich genau das, was Gott durch Josua verboten hatte. Genau das tat er, sehen wir dann. Mein Bruder ist Gott. Es könnte mal bitte jemand lesen, Hebräer 2, Vers 11. Ja, danke. Die Brüder zu nennen. Ja, der Herr Jesus, er ist unser Retter, er ist unser Herr. Und wir sind tatsächlich in dem Sinne Brüder, weil Christus und wir als Christen, wir stammen vom selben Vater ab. Und der Herr Jesus ist in dem Sinn unser Bruder, aber davon wusste Hiel noch nichts. Und ich denke, wenn er es gewusst hätte, in seinem Leben hat man nichts davon gesehen. Ich möchte es für uns so anwenden mit der Frage, leben wir unserem Namen gemäß? Unser Name ist Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kind Gottes zu sein. Was bedeutet es, als Kind Gottes zu leben? Das bedeutet, unabhängig vom Alter, unabhängig davon, wie lange wir Kinder Gottes sind, wir bleiben immer in der Abhängigkeit unseres Vaters. Und es ist eine Gefahr, je länger man mit Jesus lebt, desto unabhängiger wird man. Ob das in der Familie ist, ob das in der Gemeinde ist, ob das am Arbeitsplatz ist, überall, wir bleiben immer abhängig von unserem Vater. Bei allem, was von uns verlangt wird, und teilweise wird viel von uns verlangt, wir bleiben immer Kind, wir bleiben abhängig. Und ein Kind verlässt sich auf seinen Vater. Ja, inzwischen sind unsere Kinder jung erwachsen, aber unsere Kinder haben bis heute nicht einmal die Frage gestellt, haben wir morgen auch noch zu essen? Ja, sie gehen einfach davon aus. Wir dürfen uns auch auf unseren Vater verlassen, für Weisheit in den verschiedenen Erziehungsstufen, auch in der Erziehungsstufe, wo wir Eltern in ein schwieriges Alter kommen. Ich habe das mit meinen Eltern auch durchgemacht früher. Die kamen Gott sei Dank wieder raus. Ja, da dürfen wir uns auch auf den himmlischen Vater verlassen. So wünsche ich uns, dass wir kindlich im Glauben bleiben. Hat nichts mit kindisch zu tun, aber kindlich. Das war jetzt also unser geistlicher Name. Jetzt haben wir aber auch alle in irdischer Name. Meiner darf Höflin sein. Was verbindet man nicht teilweise alles mit Namen? Unsere Tochter war jetzt 3 Monate in Rumänien in einem Kinderheim zum Praktikum. Und wie hat sie so richtig entlastend gesagt, endlich mal an einem Ort, wo ich nicht die Tochter von Karl Ernst bin, sondern einfach die Alina bin. Ja, was verbindet man nicht oft mit einem Namen? Zu Gottes Ehre, mein Urgroßvater Höflin hat eine Gemeinde gegründet, die gibt es bis heute. Er war Laienprediger, der Großvater Höflin war Laienprediger. Mein Vater durfte vollzeitlich Evangelist sein. Ja, da wird dann schon auch eine Erwartungshaltung rübergebracht. Und gebe auch zu, am Anfang meiner Dienstzeit, ich musste da erstmal durch eine Schule gehen. Ja, und es ist dann schnell passiert, dass ich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich habe schnell drauf gepfiffen, was die Leute sagen, also in der Hinsicht. Ja, für Kritik immer offen. Aber in der Hinsicht, denn nach ein und derselben Predigt habe ich gehört, ha du, ich habe gerade gemeint, ich sehe da vorne deinen Vater. 2 Minuten später kommt jemand, die Person auch mein Vater kannte, ha du hast ja dein ganz eigener Stil. Also merkt ihr, ja, aber davon musste ich mich auch erstmal lösen. Aber es ist nicht ganz egal, wie ich mich gebe. Oder dein Vater ist vielleicht eine Säule, also keine Betonsäule, ja, aber im geistlichen Sinn ist eine Säule in der Gemeinde. Und der Familienname sorgt dafür, die Gemeinde hat ein Bild, hat eine Vorstellung und somit viel Erwartung. Ich möchte aber auch auf eine mögliche Gefahr hinweisen, dass wir jetzt nichts Falsches draus schließen. Es geht nicht darum, ein Image zu bewahren. Welches Bild geben wir nach außen ab? Auch ein Höflin hat ganz große Macken und Fehler und Schwächen. Ja, und auch dem will ich vorbeugen. Mein Vater hat, ich habe noch einen Bruder, der hat uns beiden nie die Erwartung rübergebracht, von euch sollte auch mal einer im Verkündigungsdienst sein. Ja, und unser Sohn, der jetzt dann 22 bald ist, haben wir auch nie in die Richtung was rübergebracht. Ganz gefährlich. Leider hat mein Sohn den Jähzorn von mir geerbt. Und als er da noch klein war und in der Gemeinde halt mal so einen Tobeanfall bekam, dann hat jemand zu ihm gesagt, so kannst du dich nicht benehmen, dein Vater ist Evangelist. Wir haben unseren Kindern immer rübergebracht, benimm dich bitte nicht gut, weil du unser Sohn bist, sondern schaue auf Jesus. Ja, Jesus zuliebe. Ganz eine große Gefahr. Also, dem will ich vorbeugen. Aus was für einem Ort kam der Hiel? Aus Bethel. Bethel war ein heiliger Ort. Dort ist ja einiges passiert. In der Nähe von Bethel hat Abraham einen Altar errichtet. Jakob, als er auf seiner Flucht nach Haran war, hat dort ein Steinmal errichtet, nachdem er da im Traum die Himmelsleiter sah. Bethel war auch einer der Orte, wo Samuel ganz Israel richtete. Und es gab auch in Bethel eine Prophetenschule, also wirklich ein heiliger Ort. Fast, also das könnt ihr heute mit eurer Nachbarschaft Dillenburg vergleichen, ja. Ist ja auch so ein heiliger Ort. Also, aus einem ganz frommen, gottesfürchtigen Ort kam dieser Hiel. Aber was kann aus so heiligen Orten geschehen? Weiß zufällig jemand von euch, was ist denn aus Bethel dann mal geworden? Hat das jemand abrufbereit? Richtig, also in Bielefeld gibt es die Bethelsche Anstalten, das ist richtig. Aber aus dem biblischen Ort Bethel, zu dem Zeitpunkt, wo sich unsere Geschichte abspielt, König Ahab hat regiert, da ist Bethel dann zu diesem Zeitpunkt ein jämmerlicher Götzendienstort geworden. Jerobeam der Erste von Israel, er hat dort die goldenen Kälber aufrichten lassen. Und von daher ist es auch nahe, oder liegt es nahe, dass auch Hiel, der ja von diesem Ort kommt, dass er dem Götzendienst nachging. Ich möchte es für uns anwenden mit der Frage, woher kommen wir? Das ist wieder ein Anknüpfen an vorhin an den Namen. unser Elternhaus, unsere Gemeinde. Kommst du daher? Bist du christlich aufgewachsen oder kommst du aus einem atheistischen Hintergrund, aus einer nicht-christlichen Erziehung? Und da ist schon die Frage, lebe ich meiner Prägung entsprechend? Also jetzt kommt es nicht auf den Namen an, sondern auf unsere Prägung, auf das, was ich mitbekommen habe, wenn man christlich aufgewachsen ist. Aber auch nicht nur aufgewachsen ist, sondern nachdem man selbst Christ ist und in die Gemeinde geht. Und das wird mir persönlich schon immer mehr bewusst, dass man eine Verantwortung hat, mit dem zu handeln, was wir mitbekommen. Ja, jetzt heutzutage sowieso, das Internet ist ja so voll mit Predigten, wenn wir nonstop Predigten anhören würden, unser ganzes Leben würde gar nicht ausreichen. Und ich habe ja manchmal den Eindruck, wir sind schon fast übersättigt, wir bekommen zu viel Input, also irgendwie verbrennen wir die Kohlenhydrate nicht so. Und dann entstehen oft Streitereien wegen zweitrangigen Dingen. Seit Corona auf einmal sind kleine Becher kein Problem mehr. Das hat man sich Jahre vor Corona heiß gestritten. Es muss beim großen Kelch bleiben. Ja, dann denke ich manchmal, verbrennt mal mehr Kohlenhydrate, dann habt ihr manche Diskussionspunkte schon abgelegt. Also sprich mal mit verfolgten Christen, die haben manche Luxusdiskussionen nicht. Ja, also was mache ich damit, was ich jede Woche auch mitbekomme? Deswegen die Kombination auch von unserem Namen und unserem Ort. Woher kommen wir? Wozu gehören wir? Wir gehören als Kinder Gottes global gesehen zum Leib Christi, Gemeinde Jesu. Aber dann gehören wir zu einer Ortsgemeinde. Wie leben wir als Ortsgemeinde? Was repräsentieren wir? Gestern lag der Schwerpunkt, dass jeder einzelne Christ ein Repräsentant Christi ist. Heute geht es um die Frage, wie repräsentieren wir als Gemeinde im Ort unseren Herrn? Und erlaubt es mir, ich glaube, in erster Linie ist es nicht unsere Repräsentationsart, indem wir uns abgrenzen, indem wir nach außen hin betonen, von denen trennt uns das, von denen trennt uns das. Schon die Frage, wie geben wir uns als Gemeinde? Wie repräsentieren wir uns? Dann dieser Hiel, er plante ohne Gott. Sein Plan war, Jericho wieder aufzubauen und früher hatte das Volk Israel diese Stadt eingenommen. Und jetzt könnt mal bitte jemand lesen, 5. Mose 20, Vers 16 und 17. Ja, warum hat Gott wohl hier geboten, hier nichts leben zu lassen? Es war von Gott gut gemeint. Ja, es war so ein Schutzriegel für sein Volk. Sein Volk sollte nichts mit den anderen, mit den fremden Göttern zu tun haben, weil die Ansteckungsgefahr war viel zu groß. Gott hat ja vorher lange genug Geduld mit diesen Völkern gehabt, bevor er sie richtete. Also wie so ein fauler Apfel, wenn er nicht aussortiert wird, ist er auch eine Gefahr. Und in diesem Zusammenhang jetzt die Parallelstelle zu unserem Vers aus 1. Könige 16, wo ja steht, dass es durch Josua vorausgesagt war. Jetzt könnt bitte jemand lesen, Josua 6, Vers 26. Josua 6, Vers 26. Also Gott sagt durch Josua klipp und klar, dass die Stadt Jericho nie wieder aufgebaut werden soll. Jericho war ja das erste Zeichen der Eroberung und auch vom zerstörten Götzendienst und sollte das auch dieses Zeichen für alle Zeit bleiben. So, und jetzt kommt der Hiel und er will Jericho wieder aufbauen. Und das war gegen Gottes Wort, gegen Gottes Plan. Hiel, er wollte die Stadtmauern mit ihren Toren wieder aufbauen. Ja, die Stadtmauern, das Zeichen der Befestigung, des Widerstandes. Aber genau das hätte Hiel nicht tun dürfen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wusste Hiel nichts von diesem Fluch, der darauf lag? Wahrscheinlich nicht, denn die Zeit Ahabs war ja eine Zeit, in der Götzendienst blühte. Ganz antigöttlich ging's her. Aber auch wenn Hiel nichts davon wusste, gilt auch hier der Satz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und nur mal angenommen, Hiel wusste von dem, was Josua sagte, dann ist sein Handeln unverständlich. Wieso hat wohl Hiel dieses Verlangen gehabt, Jericho wieder aufzubauen. Wenn man von Josua 18, Vers 21 ausgeht, dann hat Jericho sich nach der Landverteilung im Stammgebiet der Benjaminiter befunden. Und durch die Landesteilung ist also Jericho unter die Herrschaft von Ahab gekommen. Es war also unter der Herrschaft von Ahab. Und jetzt kann sein, dass Ahab sich den Durchgang durch den Fluss sichern wollte. Und natürlich war es dann für Ahab ganz angenehm, dass Hiel für ihn diese Arbeit erledigen will. Man kann sich auch fragen, wollte Hiel dem König Ahab imponieren? Ja, gut bei ihm dastehen. Ja, ich bin, auch wenn ich von so einem frommen Ort Bethel komme, aber ich bin ganz bei dir. Auf mich kannst du dich verlassen. Ja, ich, der aus dem frommen Bethel kommt, ich helfe dir beim Wiederaufbau der Stadtmauern von Jericho. Auf jeden Fall wollte Hiel nicht im Sinne Gottes handeln. Da möchte ich für uns anwenden die Frage, was ist dein Ziel? Geht es uns um Ansehen vielleicht, so wie diesem Hiel das Ansehen bei Ahab? Oder geht es uns wirklich darum, dass Gott Freude an mir hat? Und das ist mir persönlich immer wieder ein Anliegen, mich auch selbstkritisch zu hinterfragen bei allem, was ich tue, auch als Vollzeitler. Ja? Und da bist du auch vor so Gefahren nicht bewahrt. Da kommst du zum ersten Mal in eine Gemeinde, ja? Dann denkst du, nee, die Predigt halte ich jetzt beim ersten Mal lieber nicht, denn es wäre schön, sie laden dich ja wieder ein. Ja? Nur mal ein banales Beispiel. Oder das ist vielleicht jetzt eher eine Schwäche der Männer, aber die Frauen, ihr könnt euch das anwenden für euch. Wenn ich als Mann gefragt werde, willst du in dem und dem Gremium mitarbeiten? Boah, was? Die und die fragen mich? Boah, das hätte ich ja nie gedacht. So, und jetzt Achtung. Warum arbeite ich da mit? Ja? Um den Leuten sagen zu können, also übrigens, in dem Vorstand bin ich auch. Oder geht es mir wirklich um Gott Freude zu machen? Es kann auch durch Anfechtungen gehen, aber wie stehe ich vor Gott da? Hiel, er plante ohne Gott. Planst du mit Gott? Ja, wir müssen planen und organisieren, aber bei allem gilt, so Gott will und wir leben, dass wir auch Prioritäten setzen. Ein positives Beispiel. Wir kennen eine gläubige Familie mit 4 Kindern. Wir wohnen ja nicht weit vom Daimler. Da hatte der Mann eine richtige Karriereposition. Und dann ist er noch höher gestiegen. Aber das bedeutete nur noch am Wochenende zu Hause und 4 Kinder zu Hause. Und nach einer Weile hat er gesagt, nee, ich gehe wieder eine Stufe zurück. Ich verdiene dann auch freiwillig weniger. Aber das geht auf Dauer nicht gut. Planen wir mit Gott? Oder noch ein Gedanke, eine Anwendung für uns. Hiel, er hat sich nicht an ein gut gemeintes biblisches Prinzip gehalten. In Galater 2, Vers 18 steht, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wiederum baue, mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Dort im Galaterbrief geht es natürlich in erster Linie ums Gesetz. Ja, die Galater wollten wieder zurück ins Gesetz, wollten nicht aus dem Gnadenprinzip leben. Aber wir können diesen Vers auch sinngemäß für uns übertragen. Hast du Dinge aus deinem alten Leben? Hast du sie abgebrochen? Und jetzt nach Jahren willst du vielleicht wieder anfangen aufzubauen? Ich verurteile ihn nicht, aber nur ein Beispiel. Ein Bruder, der ein gesegneter Gemeindeältester war, Familie gehabt, fängt über die sozialen Medienwelt wieder einen Kontakt an mit einer ehemaligen Schulkameradin von früher, 30 Jahre her. Das Ende war Familie verlassen, um mit ihr zusammenzukommen. So gefährlich, wenn wir Dinge wieder aufbauen wollen, die wir irgendwann mal abgebrochen haben. Dann schauen wir den ersten schweren Verlust an. Sein erstgeborener Sohn starb, als er die Stadtmauer wieder aufbaute. Dieser Sohn hieß Abiram. Abiram, das heißt Vater der Höhe oder Stolz. Ja, also vielleicht wollte Hiel mit dem Namen deutlich machen, dieser Sohn ist mein ganz großer Stolz. Hier nochmal die Anwendung für uns. Wir sollten wahrlich gar nichts tun, was dem Willen Gottes widerspricht. Es hat hier Folgen, Erziehung Gottes. Hängen wir auch nicht im falschen Sinn unser Herz an unsere Kinder? Es ist ja kein Zufall, dass unmittelbar nach der Geburt die Nabelschnur durchschnitten wird. Bei der Geburt beginnt bereits das Loslassen. Es gibt ja den schönen Satz, die Nabelschnur ist kein Lasso. Ein Lasso wirfst du aus, um schön dich bei mir zu halten, ja? Nein. Und dass wir den Kindern, sie sind uns anvertraut, aber nur für eine bestimmte Zeit, und dass wir diese Zeit nutzen, um ihnen in aller Abhängigkeit von Gott das mitzugeben, was sie brauchen, um ein Leben zu führen, was Gott ehrt. Hiel ersetzte seinen eigenen Willen durch. Jetzt denkt man eigentlich, aus diesem schweren Schlag müsste er gelernt haben. Aber sind wir nicht auch oft so? Kennst du die Frage, ob du dich auf dem Holzweg befindest? Ist es noch in Ordnung, das, was ich mache? So hätte jetzt eigentlich Hiel fragen sollen. Doch nicht im Ansatz, danach hat er gefragt. Da gibt's in Sprüche 14, Vers 16 den Vers: Ein Weiser scheut sich und meidet das Böse, ein Tor aber fährt trotzig hindurch. Also nach dem Motto: Augen zu und durch, egal was es kostet, egal was passiert. Also wahrscheinlich hat Hiel gedacht, jetzt wo es mein erster Sohn gekostet hat, jetzt baue ich erst recht weiter, jetzt wird es erst recht wieder aufgebaut. Er hat hochmütig, eigenwillig gehandelt. Ja, da will ich uns Mut machen, die Anwendung Korrektur anzunehmen und nicht einfach Augen zu und durch. Und ich wende es jetzt einfach mal bei uns für die Ehe an. Ja, dass man auch nach jahrelanger Ehe ständig im Gespräch bleibt. Als die Kinder noch kleiner waren und ich kam nach 10 Tagen Dienst nach Hause, ich war ziemlich platt und ja, ich habe die Kinder nur angeschnauzt. Ja, weil sie halt Kinder waren im Alter von 6, 8 Jahren und so. Ja, mir war das alles viel zu anstrengend, so lebendig, die da rumtobten und alles, ja. Und dann hat meine Frau mich mal darauf angesprochen. Merkst du eigentlich, wie du dich hier gerade benimmst? Ja, wie dankbar für sowas. Die Gefahr ist doch so groß, dass wir unseren eigenen Willen durchsetzen, dass es nur nach unseren Vorstellungen geht. Auch in der Gemeinde. Es muss nach meinen Vorstellungen gehen, alles andere ist sowieso unbiblisch. Achtung, die Bibel ist fehlerloses Wort Gottes. Aber wir sind keine fehlerlosen Menschen. Deswegen auch hier im Gespräch bleiben. Nochmal zur Ehe, auch Finanzen. Also ich persönlich finde es gefährlich, dein Geld, mein Geld. Ich könnte mir sowas nicht vorstellen, wie gute Freunde von uns. Allerdings haben sie eine gute Ehe, das muss ich schon betonen. Sie gehören nicht zu den armen Leuten. Und jetzt hat er zu mir gesagt, du weißt du, ich hatte Geld übrig und da will ich mir im Ausland ein Ferienapartment kaufen. Dann ist das sinnvoll angelegt, sagt er. Dann habe ich gefragt, hast du mit einer Frau drüber gesprochen? Ja, die wird es nicht tun. Aber sie sagt, es ist dein Geld, du hast es dir erarbeitet, kauf's. Er hat es gekauft, für mich unvorstellbar sowas, ja. Also ganz, ganz wichtig, auch nicht, wenn man als Mann sozusagen der Hauptverdiener ist, ja, also ich bringe das Geld ein, also du hast nichts zu melden, was wir mit dem Geld machen. Lasst uns über alles immer im Gespräch bleiben. Auch in der Gemeinde. Ich glaube, nicht alle, aber manche Probleme könnten wir lösen, wenn wir mehr kommunizieren würden. Mehr kommunizieren. So, der zweite schwere Verlust, der jüngste Sohn, der Segub, auch der Name bedeutet erhoben. Und dieser Sohn starb, als Hiel die Tore einbaute. Was wir nicht wissen, die Todesursache, also war es ein Unfall, wie auch immer, das steht nicht geschrieben. Doch dieser Wiederaufbau Jerichos, es war der Eigenwille Hiels. Und das musste er sehr, sehr teuer bezahlen. Und nachdem jetzt der zweite Sohn gestorben war, da war auch klar, das war kein Zufall von unglücklicher Umstände. Ja, nein, das kann es wirklich nicht sein. Das hätte man nach dem ersten Sohn noch denken können, aber jetzt nicht mehr. Sondern hier war ein Mann, der etwas machte, das nicht unter dem Segen Gottes stand. Ja, dieser Hiel, er gab seinen Söhnen hohe Namen. Und nun ist er so fix und fertig, so erniedrigt. Wie muss er getrauert haben, ja? Unglaubliches Leid durchgemacht. Natürlich stand die Stadtmauer wieder. Und die Menschenmenge hat vielleicht gejubelt. Boah, Hiel, Wahnsinn. Wahnsinn, was du da gemacht hast. Wirklich klasse. Und er hatte vielleicht auch Ansehen beim Volk. Aber was war das für eine Mauer? Bildgesprochen floss das Blut der eigenen Söhne ständig die Mauer runter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hiel sich freuen konnte, als die Mauer stand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich über die Wiederbelebung Jerichos feiern konnte oder die Feier mitgemacht hat. Was für einen Preis musste er für seinen Erfolg bezahlen? Ich möchte es mal so anwenden, es lohnt sich wirklich nicht, die Frau, die Kinder, die Familie für irdischen Erfolg zu opfern. Wirklich nicht. Wenn zum Beispiel die Firma immer vor der eigenen Familie kommt. Natürlich gibt es Zeiten, und die kennt jeder. Da muss die Familie mal verzichten, ja? Aber es darf kein Dauerzustand sein. Der Preis ist zu hoch. Und ich kann mir so gut vorstellen, es gab schon viele, viele Menschen, die am allerliebsten die Stadtmauern Jerichos in ihrem Leben wieder abgerissen hätten, ganz sicher. Und deswegen geht es mal wieder um die Frage, um was geht's, wenn wir mal vor Gott stehen? Jeder von uns wird mal vor Gott stehen. Ich weiß noch gut, ich war erst Anfang 30, da hat mich etwa ein Gleichaltriger gefragt, Karl Ernst, was für Ziele hast du noch? Mit Anfang 30 ging es natürlich um berufliche Ziele, Karriereziele. Und dann habe ich ihn geschockt und habe ohne Spaß im Ernst gesagt, mit Anfang 30, mein Ziel ist es, Opa zu werden. Der hat mich ja angeguckt, gell? Da habe ich gesagt, weißt du, angenommen, die Entrückung findet vorher nicht statt und angenommen, unsere Kinder heiraten mal und angenommen, die kriegen Kinder, dann wäre ich Opa. Ich weiß nicht, ob mich meine Enkelkinder mal fragen werden, wie viele Predigten hast du in deinem Leben gehalten, wie viele Menschen kamen durch dich zum Glauben, wie viele Kilometer bist du für Gott gefahren? Oder ob sie eher fragen, und wie hast du das noch mit der Familie unter den Hut bekommen? Nicht, dass ich da perfekt und fehlerlos bin, aber Beziehungen bleiben, vor allem die Beziehung mit Gott. Und anhand von Hiel sehen wir wieder ganz erneut, wie Gottes Wort zuverlässig ist. Also es war wirklich ein göttlicher Fluch, ja? Göttlicher Fluch dort in Josua 6, Vers 26, den Josua aussprach, denn Gott hat tatsächlich genau so gehandelt. Genau so ist es passiert, wie Josua es voraussagte. Wir kennen natürlich positive Versprechen Gottes. Ich bin bei dir jeden Tag, bis die Welt zu Ende ist. Oder all deine Sorgen werfe auf ihn. Er wird für dich sorgen. Aber wie geht's dort weiter? Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Ja, wir kennen diese Stelle. Aber nicht nur diese positiven Versprechen haben Gültigkeit, sondern das ganze Wort Gottes. Gott ist immer zuverlässig in allen Dingen. Gottes Wort trifft auch exakt ein, egal welche zeitliche Spanne dazwischen liegt. Also egal wie viele Jahre zwischen der Voraussage und dass es eintrifft, stehen. Denn Josua sprach aus, was passiert, wenn jemand die Stadtmauer Jerichos wieder aufbaut, 1405 vor Christus. Das heißt, die Zeit Hiels war ca. 550 Jahre später. Egal wie viel Zeit, Gottes Wort ist zuverlässig. Gottes Wort kennt kein Verfallsdatum, auch wenn die Erfüllung Jahrhunderte auf sich warten lässt. Ja, so auf die Schlussgerade mit der letzten Anwendung. Gottes Verheißungen, sie geben uns Kraft, sie geben uns Mut, sie geben uns Zukunftsperspektive. Doch erinnern wir uns auch immer wieder an die Worte von Gott: Hüte dein Herz. Und ich bin überhaupt kein Freund von Druckmacherei, kein Freund von Angstmacherei, das macht Jesus auch nicht. Aber weil nun Gottes Wort immer aktuell ist, möchte ich an den Richterstuhl Christi erinnern. Jedes Kind Gottes wird einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Da geht's. Also der Richterstuhl Christi wird nur für Christen sein. Und da geht es nicht mehr um die Frage, gerettet oder nicht. Aber dann steht dort im Korintherbrief, steht, wir werden Lohn empfangen für alles, was wir getan haben, es sei das Gute oder das Böse. Ohne Druckmacherei, aber hier wird einfach wieder deutlich, es ist nicht egal, wie wir leben. Aber bei allem gilt die Gnade Gottes, dass wir jederzeit, gerade, ich meine jetzt uns Kinder Gottes, ja, ich schließe mich da auch voll mit ein, wir können jederzeit Kurskorrektur vornehmen, jederzeit mit unserer Schuld zum Herrn kommen. Und wir dürfen dann aber auch die Vergebung annehmen. Der Teufel hält sie uns vielleicht noch lange vor, aber wenn der Herr uns vergeben hat, dann ist es ausgelöscht, dann ist es ein für alle Mal aus dem Leben draußen. So hoffe ich, dass Gottes Wort uns durch das Leben von Hiel doch vor einigem bewahren kann. Und dann bete ich mal noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir auch für das Leben von Hiel. Und wir möchten uns nicht über ihn erheben. Herr, wie oft habe ich auch schon Dinge getan, ganz anders, wie du sie in deinem Wort sagst. Und es hat kein Leben aus meiner Familie gekostet, dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass für uns alle deine Gnade und deine Vergebung bereitsteht. Und Herr, bewahr uns auch davor, hochmütig zu werden, dass wir uns nichts auf uns oder auf unsere Gemeinde einbilden. Und Herr, gebrauch uns auch als Gemeinde, da wo wir zu Hause sind, als deine Repräsentanten zu deiner Ehre.